Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Wir sind hier tatsächlich nicht in einem Fußballstadion, sondern in Barranquilla, einer Millionenstadt am Karibischen Meer, ganz im Norden von Kolumbien. Und weit oben auf einer fahrenden Bühne, so hinter Panzerglas, da steht der Politiker Abelardo de la Espriella und winkt in die Menge. Letzten Sonntag hat er nämlich die Wahlen gewonnen. Der Rechtsaußenpolitiker wird der neue Präsident von Kolumbien.
Voy a gobernar para todos los colombianos. Para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato.
Er werde für alle Kolumbianer regieren, auch für die, die ihn nicht gewählt hätten, sagt er.
No habrá vencedores ni vencidos.
Es werde keine Verlierer geben, keine Vergeltungsmaßnahmen und keine Verfolgung von politischen Gegnern.
Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables.
Alexander, du hast den Wahlkampf in Kolumbien aus der Nähe verfolgt. Wie haben diese Worte auf dich gewirkt?
Also es war schon überraschend ein bisschen, weil man ja ihn vorher sehr polemisch im Wahlkampf erlebt hatte. Sozialisten verfolgen und vernichten war so einer seiner Leitsprüche. Aber nun kam es nicht so, der Sieg war nicht so klar, wie er erwartet hat. Es war kein Erdrutschsieg, es hat er nur ganz, ganz knapp gewonnen. Er ist auf Allianzen angewiesen, er muss versuchen, die Opposition oder Teile der Opposition zu umarmen. Aber es wird natürlich schwierig, wenn er vorher so polemisch war. Deswegen, man kann es ohne Übertreibung zu sagen, auf Kolumbien warten jetzt 4 turbulente Jahre. Deswegen lässt sich so eventuell dieser persönliche Ton erklären.
Als Anwalt verteidigte er einst üble Gangster. Nun fährt Abelardo de la Espriella ein hartes Law-and-Order-Programm. Warum die Kolumbianerinnen und Kolumbianer ihn zum neuen Präsidenten gewählt haben, das erklärt uns Alexander Busch, unser Lateinamerika-Korrespondent. Ich bin Alice Grosjean. Abelardo de la Espriella, dieser Mann, der ist erst 48 Jahre alt, ist jetzt schon Präsident von Kolumbien. Was hat er davor gemacht?
Also er ist ein ziemlich bekannter Strafanwalt. Also er ist Anwalt, hat studiert, hat mit 24 Jahren schon seine eigene Kanzlei gegründet, ist sehr erfolgreich, weil er halt sehr bekannte Schwerstverbrecher verteidigt hat und dadurch sozusagen polemisch bekannt wurde. Er ist jemand, der dadurch sehr reich wurde. Er hat drei große Immobilien in Miami. Er hat den US-Pass, weil er dort investiert hat. Er lässt sich im Rolls-Royce rumfahren, hat einen Fahrer, er hat ein eigenes Weingut, eine Produktion. Er tritt eigentlich auf bisher so wie so ein Dandy, so eine Art Hedonist, der das Leben genießen kann, wie ja oft solche Strafanwälte sehr schildernd sein können. Und genau diese Rolle macht er.
Also er ist bekannt geworden, weil er viele Kriminelle verteidigt hat. Wie ist er denn dazu gekommen? Also wie ist er in diese Kreise reingekommen?
Also das ist jetzt, verkürzt kann man sagen, er gehörte immer zur Elite. Also er kommt aus der Nähe von der Karibik, also nicht aus der Hauptstadt Bogotá, zwar dort studiert und seine ganze Karriere dort aufgebaut, aber er kommt aus dem konservativen Establishment. Das ist also auch politisch eine Gegend, wo Paramilitärs immer schon sehr mächtig waren, immer sehr, dort kommen sie eigentlich auch her. Sein Vater ist Richter, ist eng befreundet mit Uribe, dem ehemaligen Präsidenten, der sehr stark gegen die Gewalt, gegen die Guerillas angetreten ist. Er war immer auf der Seite eigentlich gegen die FARC und gegen den Drogenhandel sozusagen, aber hat sich dann danach nicht gescheut, die auch zu vertreten dadurch aus. Also er hat Kriminelle, die ein Pyramidensystem aufgebaut haben. Er hat viele rechte Politiker verteidigt. Er hat korrupte Verfassungsrichter hat er rausgeschlagen. Also er war damit sehr erfolgreich und ist damit sehr bekannt geworden. Er hat diesen schönen Satz gesagt, die schwersten Kriminellen brauchen die besten Anwälte und der bin ich. Das war so ein Werbesatz von ihm. Ne?
Also hat er auch ein gutes Ego.
Er hat ein unglaubliches Ego. Das sieht man, er ist ja kein großer Mann, ist ein kleiner Mann, der irgendwie auf den Nichts ausgetaucht ist zum ersten Mal. Das war beim November letzten Jahres. Da ist er auf die politische Bühne gekommen, hat in einem Stadion in Bogotá 15.000 Leute zusammengerufen. Er spricht ein makelloses Spanisch. Er weiß genau, welche Worte wie sitzen. Das war schon sehr beeindruckend. Das ist ja erst ein halbes Jahr her. Ne?
Wir hören da ganz kurz mal rein, wie sich das angehört hat damals. Wir hören schon, es ist ein großes Spektakel. Damals im November 2025, es gibt ein Feuerwerk und dann tritt De La Espriella auf die Bühne. Er trägt einen sehr gut sitzenden Anzug, sieht sehr gestiegelt auch aus, finde ich, trägt seine kleine Tochter im Arm. Daneben stehen weitere Kinder, seine Frau ist auch da. Er winkt ins Publikum und dann während seiner Rede sagt er, der Tiger ist unbesiegbar.
Con su amor, el tigre es invencible.
Alexander, was hat es mit diesem Tiger auf sich?
Also der Tiger ist sein Symboltier und man kann da ziemlich klar davon sagen, er hat sich inspirieren lassen von Milei, also dem argentinischen Präsidenten, der den Löwen immer hatte, er hat sich als Löwe verglichen, der gegen das Establishment auftritt. Und er tritt jetzt halt mit dem Tiger auf, der sozusagen das Establishment herausfordert.
Was war das für ein Event?
Das war eigentlich so sein Wahlkampfauftakt und den Hut in die Manege werfen, also sagen, ich bin dabei, ich bin Kandidat. Deswegen, das ging ja fast 3 Stunden. Und die ersten 2,5 Stunden haben sich Generäle, Leute, die ihn begleitet haben, haben sich sozusagen das alles vorbereitet, um zu zeigen, welche Facetten der Gesellschaft ihn unterstützen. Und das war sein erster offizieller Auftritt als Kandidat.
Also was sein Auftreten angeht, lässt sich De La Espriella offensichtlich inspirieren von anderen Politikern. Für das, was er politisch steht, hat er sich da auch inspirieren lassen von anderen Politikern?
Also Milei eindeutig ideologisch, dass der kleine Staat, Sparmaßnahmen, Staatsangestellte entlassen, von 30 auf 20 Ministerien runterkürzen. Dieses Jahr, er will Investoren reinholen mit weniger Bürokratie, vereinfachte Konzessionsvergabe und sowas. Das ist Milei. Das ist durchaus die Kopie, den er von Milei übernommen hat. Mhm. Aber viel wichtiger ist eigentlich der Sicherheitsaspekt. Und da imitiert er schon vom Optischen her Bukele, Nayib Bukele, den Präsident aus El Salvador.
Mhm. Wie meinst du das optisch?
Genau, er trägt gerne auch Sonnenbrille, hat diesen gestutzten Bart, genau wie Bukele, tritt auf, wie als würde er den militärischen Gruß machen oder den Salut. Also es ist ziemlich identisch, die beiden, wie die auftreten. Obwohl er ja sagt, er sei ja, gegen ihn sei Bukele ein kleiner Pfadfinder, er sei der richtig harte Typ, der jetzt drankommt. Also muss er erstmal beweisen, ob er wirklich so zuschlagen kann.
Und politisch, was hat er sich da von ihm abgeschaut, von Bukele?
Es ist die Sicherheitspolitik, dieses 10 Gefängnisse bauen, sofort zuschlagen, Drogenbanden verfolgen. Er will in den ersten 90 Tagen 10 Capos, also Chefs von Drogenbanden, verhaften und dem Richter vorführen. Das sind genau die gleichen Taktiken, wie sie auch Bukele angewandt hat und der damit ja sehr erfolgreich ist. Mhm. Wie wir sagen immer, Bukele ist ein autoritäres Regime geworden. Ja, das stimmt, aber er ist damit, ich glaube, 95% der Bevölkerung steht hinter ihm, weil sie zum ersten Mal ein normales Leben haben können. Das ist ja eigentlich die Sehnsucht der Südamerikaner, endlich diese Gewalt im Alltag nicht mehr erleben zu müssen.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Mit dem Versprechen, hart durchzugreifen gegen die organisierte Kriminalität in Kolumbien. Damit ist De La Espriella angetreten und wurde jetzt auch gewählt, aber nur denkbar knapp. Am Ende machten gerade mal rund 250.000 Stimmen den Unterschied zu seinem Rivalen aus dem linken Lager. Was hat da den Ausschlag gegeben am Ende?
Ich würde sagen, das Entscheidende ist, dass er glaubhaft als Anti-Establishment-Politiker auftreten konnte. Er kam aus dem Establishment, aber er war halt keine politische Tradition der Familie, wie sonst alle anderen irgendwie in Kolumbien haben. Die meisten Politiker haben in ihrer Familie Präsidenten, Senatoren oder irgendwas, was schon vor Jahrzehnten in der Politik beteiligt war. Und das kann er überzeugend darstellen, weil er sagt, ich war nicht in der Politik, ich bin jetzt reingegangen und ich werde eure Probleme lösen. Aber das Entscheidende vor allem war Sicherheit. Es geht um Sicherheit, gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen.
Apropos Sicherheitslage, wie hat sich die denn entwickelt in den letzten paar Jahren?
Also es hat sich gar nicht mal in den letzten 2 Jahren radikal verschlechtert. Ich würde sagen, die Hälfte des Territoriums ist in der Hand von Drogenbanden. Es gibt wieder Entführungen, es gibt Erpressungen. Also Erpressungen, wenn jemand ein Geschäft hat, kommt jemand an und sagt, du hast einen guten Laden, gib mir bitte $1,000 im Monat, sonst erschieße ich deine Frau oder dein Kind. Diese Sachen haben landesweit wieder zugenommen. Drohnenattacken auf Militärs. Es gab letztes Jahr, glaube ich, 1.000 Drohnenattacken. Kindersoldaten werden wieder eingesetzt, Kinder werden angeworben und dann verkauft wie Söldnerware unter den Drogengangs hin und her. Also das hat wieder zugenommen. Das erinnert daran an die Zeit vor länger als vor 20 Jahren.
Mhm. Vor diesem Hintergrund, kann man verstehen, warum jetzt jemand gewählt wurde, der eben ankündigt, mit harter Hand dagegen vorzugehen. Daran dürfte wahrscheinlich auch die aktuelle amerikanische Regierung ihre Freude haben.
Ja, selbstverständlich. Also das gesamte neue Sicherheitskonzept der USA konzentriert sich ja darauf, den Drogenhandel und die Drogenimporte aus Südamerika zu beschränken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und 2/3 des Kokains weltweit wird in Kolumbien produziert. Also Kolumbien ist der entscheidende Player auf diesem Markt für die Droge. Es ist zudem ja auch die drittgrößte Volkswirtschaft Südamerikas nach Brasilien und Argentinien. Also es ist schon ein wichtiges Land und es ist immer ein Land, was immer so eine Brückenfunktion zwischen Südamerika, Mittelamerika und USA hatte, weil es immer schon in den USA orientiert war, viel mehr als Brasilien oder Argentinien, solche Länder. Das ist ein Schlüsselland, was für die USA dort eine sympathische Regierung zu haben, ist entscheidend, ist sehr wichtig.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, wir müssen uns auf 4 turbulente Jahre einstellen oder Kolumbien muss sich darauf einstellen. Was kommt da auf das Land zu?
Also man muss davon ausgehen, dass ja mehr als 50% der Bevölkerung ihn nicht gewählt hat, ihn ablehnt. Also die unterstützen weiterhin den linken Gegenkandidaten, der durchaus sehr links war. Also auch genau wie de las Playa nach rechts ging, ging Cepeda ja auch durchaus nach links. Aber 50% stehen gegen ihn. Im Parlament sind es, im Kongress sind es ja noch ein bisschen mehr. Also es wird sehr, sehr schwierig. Er ist auf Kooperation angewiesen. Er wird natürlich versuchen zu punkten mit einer harten Sicherheitspolitik. Sozusagen, er wird zuschlagen, er wird Militär einsetzen, er wird Sicherheitskonzepte anwenden, die vielen Menschen nicht gefallen werden. Das wird natürlich den Konsens nicht gerade fördern.
Und wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen in einen größeren Rahmen anschauen, Südamerika, es gab in den letzten paar Jahren viele Länder, wo die Regierungen jetzt nach rechts gerückt sind. Wie ordnest du das ein, jetzt auch im kolumbianischen Fall?
Kolumbien ist eins der wichtigsten Dominosteine für dieses neue Rechtsrutsch in Südamerika oder in Lateinamerika. Wenn bei den letzten 15 Wahlen in der Region 12 davon einen Rechtsruck ausgelöst haben, dann zeigt es ja einen Trend. Und ich glaube, dass es im Moment dazu führen wird, dass die USA und Lateinamerika stärker zusammenrücken werden, wie das ja auch Trump beabsichtigt mit seinem Sicherheitskonzept. Und ich glaube, dass wir in Europa davon deswegen mehr Abstand bekommen werden zu Südamerika und schwieriger haben werden, dort mit unserer Politik Einfluss zu haben oder Kooperationen einzugehen. Ich glaube, das stelle ich mir vor, das könnte das Problem werden, ja.
Lieber Alexander, vielen Dank für die Einschätzung und warst du heute hier im Podcast.
Ja, danke schön, Alice. Einen schönen Tag noch in Zürich.
Das war NZZ Akzent, heute zusammen mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alexander Busch. Mein Name ist Alice Grosjean und wir können uns schon morgen wieder hören. Wenn ihr nämlich einschaltet zu unserer Samstagsfolge, dann könnt ihr euch ein Gespräch anhören mit unserer Nordeuropa-Korrespondentin Linda Koponen. Sie hat mir erzählt, wie es ist, in einem Land zu wohnen, von der aus die russische Grenze ganz, ganz nah ist.
Da werden Bunker gebaut, Panzersperren aufgestellt, es gibt auch Grenzzäune. Also die Grenze, die ist schon sehr befestigt. Das ist nicht einfach etwas, wo man drüber spazieren kann.
Bis dann, ich freue mich. Tschüss.